umso länger man mit den Leuten spricht und umso größer das Vertrauensverhältnis wird, umso mehr kommt man vom eigentlichen vorgegebenen Thema weg zum ganz kleinen oder ganz großen.
Stadtland Text, NRW, der Podcast. Diesmal Larissa Schleer und die Rheinschiene.
Herzlich willkommen, ich bin Tabea Sörgel.
Und ich bin Martin Becker. In dieser Ausgabe dreht sich alles um Larissa Schleer und die Rheinschiene. Larissa verbringt ihr Stipendium als Gast vom Literaturbüro NRW in Düsseldorf. Und das führt mich natürlich zu der Frage der Fragen. Tabea, was verbindet dich eigentlich mit Düsseldorf?
Ich bin ja in Dormagen aufgewachsen, also ganz in der Nähe von Düsseldorf. Und was mir dazu einfällt, ich habe den Anzug für meinen Abiball dort gekauft, wahrscheinlich sogar auf der Kühe. Und deine erste Assoziation, Martin?
Oh, bei mir hat es tatsächlich mit meiner Jugend zu tun. Ich bin in Plettenberg aufgewachsen und das war ganz in der Nähe von Attendorn. Und in Attendorn habe ich tatsächlich das erste Mal nicht Bier getrunken, aber Altbier getrunken in so einem Altbierkeller. Und da hieß es dann damals schon, ja, das ist was Gutes, das kommt aus Düsseldorf.
Düsseldorf ist also die deutsche Hauptstadt der Abiballanzüge und des Altbiers.
Ja, ist ja schön, dass wir in diesem Podcast nicht sofort von der ersten Minute an anfangen, Klischees zu dreschen. Wir freuen uns, dass Larissa da ist. Hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo.
Hallo.
Und wir können dich jetzt gleich mal fragen, ob sich das mit deinen Eindrücken deckt, was wir da so an Klischees jetzt reproduziert haben. Wie lernst du Düsseldorf gerade kennen?
Ja, tatsächlich habe ich in Düsseldorf noch nie ein Bier getrunken. Schande über mich. Nur Wein, das heißt, das kann ich nicht bestätigen. Aber tatsächlich bin auch ich mit großen Erwartungen nach Düsseldorf gekommen. Ich war nämlich in Meersburg am Bodensee in der Bibliothek und die Bibliothekarin erzählte mir, dass ihre Tochter in Düsseldorf studiert und es so wunderschön findet, dass sie gar nicht mehr zurück an den Bodensee möchte und hat mir die Graffiti-Siedlung ans Herz gelegt. Und dann dachte ich, ah, okay, schöner als Meersburg, dann bin ich mal gespannt.
Ja, Meersburg und den Bodensee hast du gerade erwähnt. Du bist ja, wie Martin und ich, ein Kleinstadtkind. In einem deiner Blog-Einträge hast du auch geschrieben, dass du in einer 7000-Einwohner-Gemeinde lebst, vielleicht Meersburg, ich kenne mich nicht gut genug aus, keine Ahnung. Und jetzt bist du in der Großstadt. War das eine große Umstellung für dich?
Also am Anfang schon. Ich habe, wie ihr schon gemerkt habt, keinen so guten Orientierungssinn. Das heißt, ich hatte erst ein bisschen Bammel, ob ich mich zurechtfinde in der neuen Stadt. Aber tatsächlich hat mir mein erster Mitbewohner in meiner Groß-WG dann gleich an den ersten zwei Abenden den Eller Forst und den Unterbacher See empfohlen. Und nachdem ich da ein, zwei Mal mit dem Fahrrad war, hatte ich die Möglichkeit, jederzeit von der Stadt sofort in die Natur zu kommen und durch den Wohnort im Weltkunstzimmer die Möglichkeit, beides zu haben. Also die Nähe zur Stadt, aber trotzdem ein riesiges Naherholungsgebiet, nur 20 Minuten entfernt.
Das wiederum, liebe Hörerinnen und Hörer, verbindet uns, glaube ich, alle, dieser mangelnde Orientierungssinn. Das kann man ruhig verraten. Larissa ist hier in unser Kölner Studio gekommen und wir haben gerade kollektiv auf dem Weg her einen Parkplatz gesucht. Das war sehr, sehr schön. Du bist nun also in Düsseldorf und da wahrscheinlich mittlerweile dann doch auch ganz gut orientiert. Was genau hast du da für ein Projekt realisiert? Ich glaube, so viel kann man vorweg verraten. Es geht und es ging und geht dir besonders um Alltag, oder?
Ja, also bevor ich mich bei Stadtland Text beworben habe, habe ich gedacht, was wäre denn schön für dieses Projekt, wo ja 10 Leute, 10 Regionen abbilden sollen, die Regionen, aber auch vor allem die Menschen. Also ich finde immer, eine Region zeichnet sich natürlich auch durch Kultur und Landschaft, aber vor allem durch die Mentalität der Menschen aus, die dort leben. Und ich dachte, mit den Menschen über ihren Alltag zu sprechen, ist ein schönes Projekt. Vor allem, weil ich vor mehreren Jahren diese Idee schon mal hatte und das hatte ich ja auch in meinem Blog erwähnt, damals den Alltag gegoogelt habe und der von Google eben nur mit negativen Assoziationen beschrieben wurde, mit öde, mit grau, mit langweilig, monoton und außerdem 400.000 Einträge und 3-4 Jahre später waren die Einträge verdoppelt, aber die negativen Zuschreibungen blieben eben gleich. Und dann kam mir so die Idee, ist der Alltag tatsächlich so öde, wie er hier definiert wird? Und dann natürlich kann es sein, dass unser Alltag nicht nur in Google, sondern auch in echt immer voller wird.
Übrigens, das muss ich jetzt vielleicht an der Stelle ganz kurz erklären. Wir haben jetzt hier nichts nachträglich soundmäßig verändert. In dem Moment, wo das Wort Alltag fällt, hat man so ganz leise von unten einen Hund bellen gehört und draußen läuten die Glocken.
Was ist es denn, was dich am alltäglichsten Alltag so fasziniert? Das ist ja, glaube ich, auch nicht dein erstes Projekt zu dem Thema, oder?
Ja, also ich habe im Februar schon mal ein Interviewprojekt gemacht, tatsächlich zum Thema Europa. Das Thema Europa war vorgegeben vom Projektträger. Mir ist aber in der Zeit, also ich habe 100 Menschen zum Thema Europa interviewt, von der Reinigungskraft bis zum Graf, also wirklich von 2 Jahre bis 92 Jahre, alles abgedeckt. Aber umso länger man mit den Leuten spricht und umso größer das Vertrauensverhältnis wird, umso mehr kommt man vom eigentlichen vorgegebenen Thema weg zum ganz kleinen oder ganz großen, je nachdem, wie man den Alltag jetzt bezeichnen möchte. Also an irgendeiner Stelle kamen wir immer weg vom abstrakten Europa und kamen zum Alltag der Menschen oder zum Leben der Menschen, was sie mit Europa verbindet. Mhm. Und jetzt habe ich andersrum angesetzt. Jetzt beginne ich einfach direkt mit dem Alltag. Und manchmal kommen wir dann auch auf Europa oder Politik.
Jetzt bei so viel Alltag stellt sich natürlich zwangsläufig eine Frage. Wie sah und wie sieht denn dein Düsseldorfer Alltag im Augenblick aus? Wie wohnst du und was machst du dort?
Ja, der hat sich natürlich riesig verändert über die 4 Monate. Mhm. Also am Anfang meiner Residenzzeit im März sah er ähnlich aus wie jetzt. Dazwischen war er natürlich ruhiger. Die letzten 2 Wochen war mein Alltag sehr ähnlich. Ich habe sehr, sehr viele Interviews gemacht. Nachdem die ersten Lockerungen kamen, haben wir wieder angefangen, persönliche Interviews zu machen, aber eben im Freien mit 2 Meter Abstand. Und ich hatte dann teilweise auch 10 Stunden Interviews am Tag, 4 nacheinander, weil die Leute dann über den Lockdown alle auf Halde gelegt wurden. Das heißt, es war sehr voll, aber auch super, super schön. Also ja, es war ein riesiger Gewinn für das Projekt, dass ich am Ende die Leute einfach nochmal persönlich treffen konnte und jetzt auch persönlich zur Ausstellung einladen. Also das hatte dann nochmal eine andere Wertigkeit.
Mal ganz konkret eine etwas andere Frage. Was siehst du eigentlich, wenn du in Düsseldorf an deinem Schreibtisch sitzen, aus dem Fenster guckst, falls der Schreibtisch am Fenster steht?
Auch eine Alltagsfrage übrigens.
Ja, stimmt. Viele Leute in meinen Interviews sagen tatsächlich, Schreibtisch ist mein Alltag. Und ich glaube, das würde ich auch als Ort meines Alltags nennen. Da verbringe ich sehr, sehr viel Zeit, auch wenn ich nicht in Düsseldorf bin. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann sehe ich bis zum Himmel Häuserfassaden, aber darunter noch die Silhouette von der alten Backfabrik, die jetzt das Weltkunstzimmer ist, mit wunderschönen Fenstern und wunderschönen Backstein und ganz altem Hauswerk. Also der Sonnenuntergang geht direkt über den Häuserfassaden unter. Deswegen, ja, es ist eine schöne Aussicht.
Du bist ja in diesen Monaten nicht nur mit den Interviews und literarisch unterwegs. Du machst ja auch Fotos. Ist dir eigentlich die Arbeit in verschiedenen Medien dabei auch wichtig?
Ja, auf jeden Fall. Also für das Projekt macht es Sinn, denke ich. Ansonsten bin ich Autorin und bin durchaus eher im schriftlichen Medium unterwegs. Ich fotografiere gerne, aber für dieses Projekt ist es eben eine Bereicherung, weil ich von jedem Interviewpartner ein Foto von einem Detail mache, dass es trotzdem anonym bleibt. Das Gesicht wird nie abgelichtet, aber ich fotografiere eben ein persönliches Merkmal der Leute. Und das gibt dem geschriebenen Wort dann nochmal so eine zusätzliche Ebene oder ja, einfach noch genau ein neues Element.
Alltag ist der große Überbegriff deines Projekts, aber gibt es dann noch andere Themen, die dich dabei begleiten oder die immer wieder auftauchen? Also andere Themen, die dich interessieren oder die vielleicht auch zufällig oder nicht in jedem Interview immer wieder auftauchen?
Ein großes Thema war auf jeden Fall die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Alltag und einem sogenannten idealen Alltag oder Wunschalltag. Ich denke, jeder, der die Zeit hat, um zu reflektieren, ist das, was ich gerade mache, das, was ich wirklich will, kommt irgendwann an diese Frage. Und das war auch Bestandteil meines Interviews. Also ich habe jeden gefragt, wie er seinen Alltag beschreiben würde, aber auch, ob er einen Wunschalltag hat und wie er den beschreiben würde. Und was ich ganz interessant fand, ist, dass viele Leute, die ich während dem Lockdown oder am Ende des Lockdowns befragt habe, gesagt haben, eigentlich ist es gerade für mich eine schöne Zeit. Ich spiele zum ersten Mal in meinem Leben Klavier, ich singe wieder, ich gehe raus in die Natur. Ich merke, dass ich das tue, was ich wirklich tun möchte. Das war ganz schön und tatsächlich auch, ich habe viele Künstler befragt, nicht mit Absicht, sondern zwangsläufig, weil Düsseldorf einfach, glaube ich, so ein kreativer Hotspot ist. Und viele Künstler meinten, ja, mein Alltag und mein Wunschalltag sind eigentlich gleich, weil ich mache genau das, was ich machen möchte. Ich mache genau das, was mich erfüllt. Zum Beispiel die Tänzer haben das gesagt, mit denen ich zusammen wohne. Und das war nicht ein total schöner Moment, weil Leute, die beispielsweise in einem 40-Stunden-Job gefangen waren, die meinten, ja, die Hälfte an Arbeit wäre schon besser.
Wie ist denn das Verhältnis zwischen deinem realen und deinem Wunschalltag?
Ja, auf die Frage bin ich dann natürlich auch immer wieder gestoßen und ich glaube, ich habe sie noch nicht so ganz abschließend beantwortet. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mehr Zeit zum Nachdenken und zum Verarbeiten auf jeden Fall schön wäre. Also beispielsweise in den letzten Tagen, wo ich täglich mit 4 Leuten Interviews hatte, war ich nach jedem Interview wahnsinnig inspiriert, aber natürlich auch voll mit Gedanken von den ganzen Geschichten, Erzählungen, es sind ja ganze Lebensgeschichten, die einem da erzählt werden. Teilweise 20 DIN A4 Seiten und 8 Stunden Gespräch. Und ich hätte gerne an dem Tag nichts mehr gehabt, um einfach drüber nachdenken zu können, drüber schreiben zu können. Und wenn dann schon der nächste Termin folgt, dann wird einem dieser Moment genommen und der kommt auch nicht mehr. Und das ist was, was ich für mich beschlossen habe, da größere Pausen zu setzen, weil diese nahen emotionalen Momente, die kann man sich auch nachträglich bei so einer kreativen Arbeit nicht mehr zurückholen.
Wir bitten ja alle Stipendiatinnen und Stipendiaten, die bei uns zu Gast sind, um einen akustischen Eindruck, der ihren Aufenthalt geprägt hat. Jetzt haben wir hier eine ganz besondere Situation, denn du hast uns sogar einen Geräuschmacher mitgebracht. Das klingt jetzt ein bisschen mystischer, als es ist. Magst du uns diesen Geräuschmacher mal vorführen?
Ja, gerne. Ich habe meine Schreibmaschine mitgebracht und die meisten Leute, wie ich auch, sind ganz entzückt, wenn die Zeile zu Ende ist und das altbekannte Geräusch erklingt. Deswegen dachte ich, bringe ich die Schreibmaschine von Düsseldorf bis nach Köln.
Genau, hören wir doch mal rein.
Warum machst du deine Interviews eigentlich mit der Schreibmaschine oder warum hältst du sie mit Schreibmaschine fest und nicht mit dem Smartphone zum Beispiel oder mit einem Diktiergerät? Warum gerade diese altmodische, mechanische Art?
Ja, tatsächlich ist die Idee im Februar entstanden, wo ich zu dem Interview Europa-Projekt in Niedersachsen war. Ich hatte eigentlich die Idee, Straßenpoesie zu machen. Dieses Konzept gibt es ja auch schon in Großstädten, dass Autoren, Dichter, Lyriker auf der Straße sitzen, mal den Menschen einen Satz oder einen Begriff vorgeben kann und er tippt zum Beispiel Kurzprosa oder Lyrik auf der Schreibmaschine. Mhm. Und die Idee hatte ich eigentlich, zu den Menschen dort zu gehen, von ihnen Sätze zu bekommen und dazu etwas zu schreiben. Und direkt bei meinem ersten Interview habe ich ein Paar mit einem kleinen Kind getroffen, die haben mich dann direkt in ihre Wohnung eingeladen mit meiner Schreibmaschine. Und meine Idee war, dass dieses Ehepaar mir ein paar Sätze erzählt und ich dann meine eigenen Sachen drunter schreibe. Und dann hat die Frau angefangen zu erzählen und die ersten 2 Sätze handelten gleich von ihrer Flucht aus der Türkei nach Deutschland, von der Schiffüberquerung, wo sie ein kleines Kind war, dann von der Ankunft in Deutschland. Dann ging es in die Ehrenmord-Thematik und da war dann für mich sofort klar, ich kann jetzt nicht anfangen, dazu irgendwas Fiktives zu schreiben. Also das ist nicht der Moment dafür. Es geht einfach überhaupt nicht. Und ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich an die Situation denke. Es war einfach total ergreifend. Und ab dem Moment war für mich klar, die Interviews bleiben genauso, wie sie sind, genauso im Original. Da wird nichts verbessert, da wird nichts geändert. Ich tippe einfach den O-Ton mit so gut wie möglich. Es ist natürlich mein Bias drin. Das ist natürlich auch die Idee des Projekts, den Dialog wiederzugeben. Aber da hat es keinen Platz mehr für Fiktivitäten, sondern die sollen einfach so clear bleiben, wie die Menschen sie sprechen.
Was jetzt diese Form der Schreibmaschine angeht, ich selbst habe ja nun auch so meine Probleme mit den neuen digitalen Formen manchmal. Ich zeige es nur ganz selten. Für dich war dieses Stipendium ja auch tatsächlich nicht nur vom Ort her eine Entdeckungsreise nach NRW, sondern auch mehr oder weniger in die digitale Welt. Du hast nämlich Instagram umfassend erforscht, oder? Das wurde ja auch dann Teil des Projekts, kann man sagen.
Ja, oh je. Das hat mir tatsächlich manche Nerven gekostet. Also es war ja vollkommen freiwillig. Aber ich dachte, natürlich bespiele ich den Stadtlandtext Instagram-Account für eine Woche und natürlich arbeite ich mich da Woche ein. Aber dadurch, dass ich ein ganz, ganz altes Handy hatte, wo diese Funktionen alle nicht mehr gingen, war es tatsächlich sehr chaotisch und ich habe viele Freunde um Rat gebeten, wie funktioniert jetzt das und das, und sie haben es mir immer erklärt und es hat einfach in meiner App nie funktioniert. Aber jetzt mittlerweile, wo ich ein neues funktionstüchtiges Handy habe, habe ich festgestellt, es geht tatsächlich alles, die Funktionen waren nur nicht mehr da. Das heißt, ich kann beruhigt sagen, ich war nicht zu blöd für die Instagram-App, sondern mein Handy war lediglich zu alt.
Und machst du jetzt weiter? Also, wirst du Instagram weiter benutzen? Vielleicht auch eben für deine künstlerischen Projekte? Oder war das so ein einmaliger Ausflug?
Also ich denke schon, aber auf jeden Fall nicht mehr so oft. Also ich merke schon, wie trügerisch das ist, wenn man abends dann stundenlang über diese Pinnwände und Bilder scrollt und das dann zu so einer Art Trance mutiert, wo man die Inhalte gar nicht mehr liest, sondern nur noch mit dem Finger wischt. Und davon möchte ich eigentlich wegkommen. Also ich finde es, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, total schön. Aber manchmal ist abends ein gutes Buch dann doch besser.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen, ein bisschen zu deiner Arbeitsweise, wie du deine Zeit in Düsseldorf verbracht hast. Du hast schon erzählt, für das Europa-Projekt hast du Menschen getroffen, von der Reinigungskraft bis zum Grafen. Wie war das in Düsseldorf? Was waren das für Menschen, die du da getroffen und interviewt hast? Sofern man jetzt schon resümieren kann, was hatte man da für eine Spannbreite mehr oder weniger? Und wie bist du vor allem vielleicht auch auf sie und zu ihnen gekommen?
Also auf die Leute gekommen bin ich vor allem auf digitalen Wege. Es ist eigentlich so passiert, dass unter anderem durch Instagram gepostet wurde, dass ich Interviewpartner suche und die Leute sich dann digital bei mir melden konnten. Vor dem Lockdown und nach den Lockerungen habe ich die Leute auch persönlich angesprochen, wenn ich sie zum Beispiel bei einer Veranstaltung getroffen habe. Und ja, es war eine bunte Mischung an Leuten. Also die kreativen Köpfe haben auf jeden Fall dominiert. Ich glaube, da ist Düsseldorf und vor allem mein Wohnort einfach ein Hotspot gewesen. Aber trotzdem sind Leute, die kreative Berufe machen, ja auch nicht eine Schublade. Also ich habe 20 Menschen interviewt und das, ja, ging von Hausfrau, Mutter, Teilzeitautorin, Tänzer, Fotograf, dann ja auch Autoren. Dann hatte ich einen Mann, der jetzt DJ ist, aber früher eben in der Hochfinanz- und Politikszene tätig war und dann ganz, ganz krassen Lebenswandel vollzogen hat. Wenn ich jetzt gerade so überlege, wen hatte ich noch? Genau, eine junge Soziologin, die aus Lima, Peru kommt. Auch total spannend, die in ihrer Ehe zum Beispiel einen Altersunterschied von 40 Jahren hat, was ich super spannend fand und so auch noch nie erlebt habe. Also sehr außergewöhnliche Menschen, außergewöhnliche Lebensgeschichten. Ein junger Mann, der Büromöbel verkauft. Also wir hatten ja eine riesige Bandbreite und ja dementsprechend auch eine riesige Bandbreite an Geschichten.
Hast du von diesen Kontakten mit diesen äußerst unterschiedlichen Menschen eigentlich dann schon mal profitiert? Ich stelle mir gerade vor, man braucht zum Beispiel einen neuen Bürostuhl oder sonst was und dann denkst du wahrscheinlich, der verkauft auch Büromöbel. Hilft dir das tatsächlich auch persönlich sozusagen, den Radius der Menschen zu erweitern?
Ja, tatsächlich, also mit ihm und seiner Frau bin ich auch befreundet. Und als wir am Unterbacher See in meinem Lieblingsnaherholungsgebiet zusammen essen waren, habe ich natürlich gleich gesagt, okay, wie viel Rabatt bekommst du auf Büromöbel? Kann ich damit meine neue Wohnung einrichten? Aber er meinte dann, es sind sehr, sehr teure Büromöbel und tatsächlich auch nur Büromöbel. Dementsprechend kommt es für die nahe Zukunft vermutlich nicht in Frage. Aber manche Win-Win-Situationen gab es natürlich trotzdem. Also ich habe einen Fotografen interviewt, der davor mit mir ein Fotoshooting gemacht hat für sein Projekt. Und er hat es selber bei meiner Ausstellung als Win-Win-Situation bezeichnet. Und den DJ, den ich interviewt habe, er hat mich zum Beispiel gefragt, ob sein Autoren-Livestream was für mich wäre. Das heißt, wenn man jetzt nicht auf dieses emotionale Profitieren abzielt, sondern tatsächlich auf irgendwas Handfestes, dann kann ich auf jeden Fall sagen, ja, die Bekanntschaften waren durchaus nützlich.
Wie haben sich denn die Gespräche dann eigentlich entwickelt? Du hast ja erzählt, manche haben bis zu 8 Stunden gedauert. Hast du so einen bestimmten Fragenkatalog, den du abarbeitest, oder ist es wirklich wie ein Gespräch und die Gäste oder deine Gesprächspartnerinnen und Partner geben dann mehr oder weniger die Themen vor, oder wie läuft das ab?
Also ich habe 10 Fragen. Die 10 Fragen sind zum Beispiel, wie würdest du deinen Alltag beschreiben, welcher Ort repräsentiert deinen Alltag, welcher Gegenstand, wenn du 3 Begriffe nennen müsstest, die deinen Alltag beschreiben, welche 3 wären das? Was denkst du, wie sieht dein Alltag in 5, 10 oder 20 Jahren aus? Das waren so meine Fragen. Tatsächlich ist es mir aber wohl gelungen, die Fragen so unauffällig unterzuschieben, dass es die Leute gar nicht gemerkt haben. Tatsächlich haben wir einfach gesprochen, und sobald man die erste Frage über den Alltag stellt, kommen die anderen meistens zwangsläufig. Und die Menschen haben dann oft auch einfach erzählt, und ab und zu kam dann eine Nachfrage. Ich habe auch viele andere Sachen nachgefragt, nicht nur meine 10 Fragen, sondern auch oft, wenn es mich einfach interessiert hat.
Welche Geschichte aus deiner Düsseldorfer Zeit hat dich denn besonders beeindruckt?
Tatsächlich haben mich alle 20 super beeindruckt. Deswegen habe ich mich auch entschieden, in der Ausstellung alle 20 auszustellen und zu zeigen. Also jede war total interessant und total besonders. Mein letztes Interview ging eben mehrere Stunden. Es waren die 20 Seiten, nach denen ich auch vom vielen Tippen links und rechts eine Kapselentzündung hatte an beiden Händen. Und ja, da habe ich auch das Interview mitgebracht und würde es auch gern vorlesen. Ein Ausschnitt davon, keine Sorge. Dieses Interview war mit einem Mann, und er war früher in der, ja, Wirtschaftsszene tätig und kam eben und ja, sah minimalistisch aus, ein sehr schlanker Mann und eher alternativ, und hat mir dann eben erzählt, dass er zu seinen Geschäftszeiten noch 130 Kilo gewogen hat, jetzt 68, krass, dass er über 1,3 Millionen im Jahr verdient hat und jetzt eben nur noch kostenlose Projekte macht, also er macht alles unentgeltlich. Und ja, er hat einfach einen ganz krassen Lebenswandel da vollzogen. Und aus seinem Interview würde ich jetzt eine Seite vorlesen. Ich wollte wissen, warum ein islamischer Verein einem Christen etwas spendet. Ich war dann dort im Verein zum Interview. Da stand an der Wand: sehen, wo die Spende ankommt. Ich habe dann gesagt, ja, würde ich gerne. Ich konnte mir dann aussuchen, wo. Hab dann zu Hause festgestellt, überall dort ist Krieg. Die haben mich dann angerufen, am sichersten ist Syrien. Ich war dann in Aleppo. Hab 68 Stunden in der roten Zone in einem Kellerloch verbracht. Wir waren davor in einem Waisenheim mit 241 bombardierten Kindern. 241 Leichen. Wenn man dann einen Kinderkopf in den Händen hält, wo unten nichts mehr ist. Dieses unschuldige Wesen. Verkohlte Kinderleichen nebeneinander liegen. Wenn man Geräte ins Krankenhaus bringen will und dann sieht man die Kampfbomber auf sich zukommen, die modernsten Geräte, und die treffen nicht uns, sondern das Haus einer 12-köpfigen Familie. Man hört Martinshörner in allen verschiedenen Klangfarben, weil die von überall herkommen. Und man kann gar nichts mehr machen, nur noch Leichen beiseite schaffen. Wir haben dieses Jahr schon über 100 Millionen in diese Terroristen gesteckt und nennen sie dann gemäßigte Rebellen. Die sollen mal selber zuschauen, wie Frauen gesteinigt werden. Wenn ich das schon höre, nach Erkenntnis unserer Dienste, dann möchte ich wissen, wer hier gerade wem dient. Wir haben dann über die türkische Grenze mitgeschmuggelt, Röntgengeräte, Dialysegeräte für den Kreissaal und Bargeld, weil man kann dorthin ja kein Geld beweisen. Das ist eigentlich dem Kampf geschehen, das ist nicht wie im Ersten Weltkrieg, dass da so starre Fronten sind, sondern da kämpfen über 100 Nationen. Während der Hilfsaktion war man plötzlich eingeschlossen, weil die um die Vorherrschaft in Aleppo gekämpft haben. Die haben sich dann am nächsten Tag vertragen. Dann kommt man halt in eine Rettungsaktion, die Einschläge werden dichter und dann sucht man halt einen Keller. Die wissen zwar Zivilbevölkerung, aber die nehmen da keine Rücksicht. Das Surrealste, was ich erlebt habe. Dass da manche Teile wiederbelebt haben. Da hatten die aus U-Booten aus dem Zweiten Weltkrieg Generatoren gebaut. Scharfschützen haben auf der Straße wahllos Leute erschossen. Die Syrer haben Bettlaken über die Straße gespannt, um den Scharfschützen die Sicht versperrt. Aber wenn die Sonne falsch steht, sieht man die Schatten. Und plötzlich hören wir einen Knall. Und dann sinkt ein komplett weiß gekleideter Mann in das Laken. Blut läuft heraus. Und beim Tatort wird das immer so verniedlich dargestellt. Dabei läuft alles aus einem heraus, über den Randstein, weil der ist ja zerschossen worden. Wenn ich mir das vorstelle, ich bin ja auch Vater. Ich habe den vor 30 Jahren schon Tarek genannt. Aber ich habe ihn seit 26 Jahren nicht mehr gesehen. Und er verachtet mich auch. Aber ich schreibe ihm immer noch Briefe, handgeschrieben, versuche meine Gedanken mit ihm zu teilen und hoffe, dass was auf ihn übergeht. Ich weiß nicht, was mit den Briefen passiert.
Ja, vielen Dank, Larissa, für den Eindruck eines solchen Interviews. Da muss man tatsächlich schlucken, das ist schon ziemlich heftig ja auch an Geschichten, was dir da erzählt worden ist, stellenweise. Da kann man auch verstehen, dass man dann für den Rest des Tages wahrscheinlich im Kopf auch sehr daran hängt. Es geht aber, hast du uns auch im Vorfeld schon erzählt, nicht ganz so düster weiter. Denn an der nächsten Stelle, die nach dieser Lesestelle kommt, erwähnt dieser Mann, dass er einen ganz besonderen Beruf erlernt hat, der wiederum mit deinem Werkzeug zu tun hat, oder?
Ja, genau. Also er erzählt eben danach, dass dein Vater Vorstand von Olympia war, also Olympia, dem Schreibmaschinenhersteller, und hat mich auch gleich, als er zum Interview gekommen ist, gefragt, ist es eine Olympia? Es war tatsächlich eine Continental von den Wanderrebellen. Und er hat dort Werkzeugmacher gelernt. Und auf ihn bin ich zum Beispiel auf digitalem Weg gestoßen und er hat sich für dieses Interview interessiert, was mit der Schreibmaschine geführt wurde. Also ihn hat tatsächlich das Medium angelockt.
Haben dir eigentlich andere Leute auch erzählt, warum sie sich auf deinen Aufruf oder dein Gesuch gemeldet haben?
Ja, also ich glaube, viele hat tatsächlich die Schreibmaschine angelockt. Das war schon so was, was gezogen hat. Ja, ich glaube, das war tatsächlich die Schreibmaschine.
Lustig.
Nun bist du mit deiner Schreibmaschine nach Düsseldorf gekommen und hast die Düsseldorf- und auch die Rheinschiene quasi in den letzten Wochen und Monaten entdeckt. Kanntest du die Gegend eigentlich vorher schon?
Also wie ich vorher schon ein bisschen erzählt habe, war ich öfters in Köln und habe da den Rhein schon kennengelernt. Und ja, Wasser ist einfach immer schön. Also allen Leuten, denen ich erzählt habe, ich gehe nach Düsseldorf, die meinten auch, ja, egal wie die Stadt ist, ich war davor nämlich noch nie in Düsseldorf, am Wasser ist es doch immer schön. Und das ist tatsächlich auch was, ja, was ich bestätigen kann. Der Name Rheinschiene klingt schon mal positiv, wenn man weiß, es ist eine Schiene am Rhein.
Wenn man über deine Eindrücke übrigens mehr erfahren will, das ist vielleicht jetzt die richtige Gelegenheit, dann kann man auch etwas dazu nachlesen, nämlich im Blog unter www.stadt-land-text.de. Die Interviewprojekte, die du jetzt während deiner Stipendienzeit gemacht hast, sind die eine Sache. Die andere Sache ist, du schreibst ja auch konkret literarisch. Du hast auch schon einige Preise bekommen für deine Literatur. Bist du eigentlich auch zum Schreiben gekommen jetzt in dieser Zeit oder war einfach die Beschäftigung mit den Interviews das, was alles andere überlagert hat?
Ja, also vor dem Stipendium habe ich allen ganz groß angekündigt. Jetzt habe ich ein Aufenthaltsstipendium. Jetzt komme ich endlich mal dazu, an meinem Roman weiterzuschreiben und habe Ruhe. Und tatsächlich war es wieder mal nicht so. Also die Interviews waren dann doch ein großer Bestandteil und natürlich auch das Bloggen über die Interviews. Aber ja, ich habe für mich total viel mitgenommen und auch wirklich eine langfristige Erkenntnis daraus gewonnen. Ich dachte immer, dieses Interviewprojekt ist jetzt einmalig für dieses Stadtland-Textprojekt und dann kann ich wieder an meinen Sachen weiterschreiben, aber ich möchte die Interviews fortführen. Also ich würde auch gerne, wenn ich zu Hause bin, weiter ab und zu Leute interviewen, weil ich das Gefühl ist für beide Seiten so eine riesige Bereicherung und einfach was, was ich gern nebenbei weiterführen würde, so als eigenes Projekt.
Jetzt hast du den Fehler gemacht, deinen Roman zu erwähnen. Und ich wüsste natürlich gerne mehr darüber, wenn du Lust hast, darüber zu reden. Was ist das denn? Was soll das denn werden? Und wie weit bist du? Also erzähl einfach alles.
Also den einen Roman kann ich gerne erwähnen. Ich habe einen Jugendroman angefangen, der tatsächlich in Köln spielt. Und deswegen, ja, war ich auch öfters in Köln. Und deswegen war meine Priorität auf die Rheinschiene. Aktuell schreibe ich auch an dem literarischen Erwachsenenroman. Über den verrate ich aber noch nichts.
Na gut.
Kann man eigentlich deine Arbeit bei den Interviews mit dem Schreiben vergleichen oder sind das für dich komplett unterschiedliche Prozesse? Du schreibst also, ja quasi auch, aber du schreibst mit.
Ja, also ich würde schon sagen, dass es unterschiedliche Prozesse sind. Also bei den Interviews habe ich während den Interviews auch gar nicht den Raum riesig nachzudenken. Das ist aber oft positiv, weil ich den Leuten keine Wertungen zurückspiege. Also es würde mir auch oft gesagt, sie finden es total angenehm, dass ich jetzt nicht irgendwie wertend oder urteilend darauf reagiere, sondern dass es einfach so aufgenommen wird. Und da ist das Medium natürlich hilfreich. Also ich muss mich ja wahnsinnig konzentrieren. Das ist fast wie Steno oder simultan übersetzen. Also ich muss ja ein Gespräch sofort aufnehmen. Und bin da eben so hoch konzentriert, mir wörtlich die ganzen Sätze zu merken und dann in die Schreibmaschine zu tippen, dass dieser Denkens- und Kreativitätsprozess oft erst danach kommt. Allerdings habe ich die Schreibmaschineninterviews so ein bisschen mit meiner anderen Kunst verbunden und habe nämlich Fragmentpoesie draus gemacht.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Das wäre nämlich gewissermaßen das zweite Stückchen Lesung, was du uns mitgebracht hast. Wir freuen uns auf das, was sozusagen aus verschiedensten Interviews, wir sehen es jetzt hier auch vor uns, es ist ein Zettel, der aus ganz vielen unterschiedlichen kleinen Schnipseln zusammengeklebt ist und wir freuen uns jetzt einfach darauf, das zu hören.
Heute bin ich aufgewacht und dachte so, ich stecke fest. Ich habe keinen Alltag, also nicht, wie man den... Aber wenn ich ihn beschreiben würde, wie er passiert, würde ich ihn mit vagabundisch, schreib vagabund mit T, fürs menschliche Auge. In einem Wort zusammengefasst ist die Suche nach Informationen, nach Analysen der Realität. Quando las papas queman, wenn die Kartoffeln brennen. Meine Muttersprache ist Körpersprache. Uff, das ist jetzt gemein. Übellaunige Töchter tragen, Katze füttern. That's very tricky to describe. In Brazil, there were people making fun of what, how I'm dressed. In Germany, I think, it would not happen to me. Zusammen sein und Spaß haben. Und dann danach in der Hängematte am Strand liegen. Dann wird's dunkel, der Schlaf kommt.
Schreibst du deine literarischen Texte eigentlich auch auf der Schreibmaschine?
Nein, tatsächlich nicht bisher. Ich habe es mir aber schon überlegt, weil es zu einem Prozess der Verlangsamung führt.
Wie kam eigentlich das Projekt und auch die Präsentation des Projekts an bei den Menschen? Es gab ja eine Abschlussveranstaltung schon für dich.
Ja, genau, die ist auch noch ganz präsent in meinem Kopf. Die war Dienstagabend am 16. Also erst ein paar Tage her und ja, also es war zwar eine wahnsinnig stressige Vorbereitung, das muss man schon sagen, aber es hat sich dann gelohnt. Also wir waren auch tatsächlich ausgebucht, also bis auf den letzten Stuhl voll. Und es waren viele, viele Interviewpartner da und total schön. Also ich hatte wertvolle Begegnungen, die mir gezeigt haben, dass auch das Projekt das Richtige war. Also beispielsweise der Mann, von dem ich die Kriegserlebnisse vorgelesen habe, der hatte während meines Interviews, hatten wir auch total glückliche und positive Momente, als er zum Beispiel von seiner besten Freundin erzählt hat. Und er hat dann dabei geweint und dann habe ich auch Tränen in die Augen gekriegt. Und dann war bei meiner Ausstellung eine Frau mit ihrer Tochter, die ich nicht kannte. Und irgendwann sagt sie zu mir, ja, ich bin Christina, er hat dir doch von mir erzählt. Und dann, jetzt kriege ich schon wieder Gänsehaut und sage ich, ja, oh Gott, er hat an der Stelle geweint. Und dann hat sie natürlich auch angefangen zu weinen, weil sie so berührt war. Ja, es sind einfach viele emotionale Momente und ich habe auch viele Menschen ausländischer Herkunft befragt, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist und die totale Sorgen hatten, dass ihre Aussprache richtig ist, dass ihre Grammatik richtig ist und die da wirklich auch während des Interviews besorgt waren und für die war es einfach riesig, dass bei einer Kunstausstellung ihre Worte in deutscher Sprache ausgestellt werden und das ist Kunst, also es ist eindeutig Kunst und ja, das ist für mich so die Essenz auch meines Projekts, diese große Menschlichkeit.
Deine Zeit in Düsseldorf geht jetzt zu Ende. Was an der Rheinschiene wirst du mitnehmen und was wird dir vielleicht sogar fehlen?
Oh ja, ganz viel. Also erstmal der Schreibtisch am Fenster mit Blick über die Häuserfassaden. Also Schreibtisch mit Ausblick ist immer ganz, ganz wichtig. Und auch die Morgensonne. Dann die täglichen Ausflüge in den Eller Forst und zum Unterbacher See und auch die Menschen. Also ich habe davor noch nie mit mehr als einer Person zusammen gewohnt und habe jetzt so eine riesige WG. Und auch wenn man manchmal um seine Pfanne kämpfen muss, so ist es doch trotzdem sehr cool, so viele Menschen und so viele kreative Menschen um sich zu haben. Und ich werde natürlich auch meine Stadtland-Text-Leute vom Kulturbüro, vom Literaturbüro, werde ich auch vermissen. Aber ich denke, ich werde doch öfters wieder zurückkommen.
Wohin geht's denn jetzt für dich als nächstes?
Ja, also jetzt geht's tatsächlich mal wieder an Bodensee, in meine Wohnung zurück. Wenn die Zeit kommt, wo man nicht mehr weiß, wo die Sachen in der Küche liegen und man ewig nach Küchenbrettern suchen muss, dann wird es auch irgendwann wieder Zeit, in die eigene Wohnung zurückzukehren.
Das war Larissa Schleer. Sie war Stipendiatin von Stadt, Land, Text NRW in Düsseldorf als Gast vom Literaturbüro NRW.
Das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, liebe Larissa.
Ja, danke schön.
Vielen Dank euch.
Jetzt aber wirst du noch Zeugin eines richtigen Abspanns, wie beim Kinofilm. Nur nicht ganz so lang wie im Kino, denn es gibt noch etwas zu erzählen, nämlich von wem eigentlich dieses Projekt organisiert ist und wer dahinter steht. Das sind nämlich die 10 Kulturregionen Nordrhein-Westfalens zusammen mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Sie haben das literarische Residenzprojekt Stadtlandtext NRW ins Leben gerufen. Dieses Projekt gibt 10 Autorinnen und Autoren die Möglichkeit, als Regionsschreiber 4 Monate lang das Land Nordrhein-Westfalen zu erforschen. Heute war Larissa bei uns und hat von ihrem Projekt erzählt. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Ausgabe und das war es dann tatsächlich jetzt auch mit dem Abspann. Wir sagen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit wünschen Martin Becker
und Tabea Sörgel.
Stadtland Text NRW, der Podcast.